Mein heutiger Gast ist eine Kollegin, die hier bei uns bei den Grafschafter Nachrichten ihre ersten Schritte in den Journalismus gemacht hat, inzwischen aber ganz woanders lebt und einen ganz anderen Arbeitsalltag hat. Sie ist nämlich für die ARD, für das erste deutsche Fernsehen, Auslandskorrespondentin in Südostasien. Ich blicke hinter die Schlagzeilen mit Jennifer Johnson.
Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Jennifer, schön, dass du da bist.
Hallo Steffen. Ja, wie schön, dass wir wieder zusammensitzen nach wie lange? Ungefähr 20 Jahren, wenn auch virtuell.
Ich wollte gerade sagen, schön, dass du da bist. Du bist da, aber du bist nicht hier. Du bist nicht hier bei uns in Nordhorn in unserem kleinen schnuckeligen Podcast-Studio. Wo erreiche ich dich gerade?
Ich sitze gerade in Singapur in meinem Büro in Chinatown. Da haben wir so ein kleines Shophaus, das ist so ein dreistöckiges Gebäude. Und da habe ich mein Büro.
Singapur. Also das sind mal locker 10.000 Kilometer, 12 Flugstunden. Also noch nicht ganz auf der anderen Seite der Welt, aber verdammt weit weg jedenfalls. Genau, und hier ist Morgen und bei euch ist Abend. So ist das eben. Und da bist du Auslandskorrespondentin. Bevor wir da einsteigen, gib mir doch erstmal eine Stellenbeschreibung. Was ist eine Auslandskorrespondentin?
Eine Auslandskorrespondentin, jetzt in meinem Fall, ich berichte einfach aus der Region für Hörerinnen, für Zuschauerinnen in Deutschland. Und ich berichte hier aus 13 Ländern, also ganz Südostasien, Australien und Neuseeland. Von daher haben wir wahnsinnig viele unterschiedliche Themen, reisen ganz, ganz viel. Und es geht vor allem darum, einfach das, was hier passiert, den Menschen in Deutschland zu erzählen, das, was eben auch für Deutschland relevant ist.
Wo kann man dich sehen? Wo kann man dich hören? In welchen Sendungen, auf welchen Kanälen bist du überall präsent?
Eigentlich wirklich alles, was die ARD hat. Also wir haben ja ganz viele Radiosender, davon Infowellen, also NDR Info zum Beispiel, NDR 2, Enjoy. Jetzt, wenn man mal schaut, ne, was ihr in Niedersachsen dann ja vor allem hört. Aber ich bin auch zuständig für den Bayerischen Rundfunk oder den Saarländischen Rundfunk oder Radio Bremen. Also wirklich quer alle Radiosender. Wir machen auch Podcasts für den Weltspiegel zum Beispiel, für 11KM, ein Format der Tagesschau und im Fernsehen Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmagazin, Mittagsmagazin, brisant, also wirklich die ganze Bandbreite und natürlich auch immer mehr online, also TikTok, Instagram machen wir auch alles.
Also eine Riesenpalette, was die Kanäle, was die Sendung angeht und auch eine Riesenpalette, was diese Länder angeht. Ich musste nachschauen, Südostasien, das ist ja für uns Grafschafter echt weit weg, wenn wir dann nicht mal im Urlaub waren. Aber da sind auch Länder, da macht man wahrscheinlich auch keinen Urlaub. Du sagtest, es ist gerade 13 Länder, ich habe es mir hier mal aufgelistet. Das sind Länder wie Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Brunei, Malaysia, Philippinen, Singapur, Indonesien, Papua-Neuguinea und Australien und Neuseeland. 13 Länder, 850 Millionen Einwohner, sagt Wikipedia. Wie behält man in einem so riesigen, so vielfältigen Gebiet den Überblick?
Das ist, wie du schon vermutest, eine riesige Herausforderung, weil halt in allen Ländern total viel passiert jeden Tag. Wir haben daher hier vor Ort im Studio ein Team, die mit uns dann auch einfach wirklich scannen, was passiert überall. Und wir haben nochmal Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in den einzelnen Ländern, die uns dann auch nochmal auf Sachen aufmerksam machen oder die wir ansprechen, wenn wir dahin wollen, weil ich natürlich auch nicht die Sprachen aus all diesen Ländern spreche. Mit Englisch kommt man natürlich schon mal recht weit, vor allem hier in Singapur, Australien, Neuseeland, aber dann hört es auch schon so langsam auf. Und da haben wir dann eben auch noch vor Ort Menschen, die uns da helfen, unterstützen, übersetzen. Aber ja, ich sitze jeden Morgen da und frage mich, okay, welches von den vielen, vielen Themen, die ich heute machen könnte, für welches mache ich? Muss also jedes Mal wieder entscheiden, was setze ich wirklich als Thema? Das ist herausfordernd, aber eben auch wahnsinnig spannend, weil ich jeden Tag ein anderes Thema habe und es daher wirklich nie langweilig wird.
Ja, Stichwort Thema. Du hast schon mindestens 5 Themen angesprochen, nach denen ich dich fragen wollte. Ich versuche es mal zu sortieren. Wir bleiben kurz bei den Sprachen. 13 Länder mit, wenn ich es richtig nachgelesen habe, ich weiß natürlich gar nichts darüber, mit 14 offiziellen Amtssprachen. Und das sind so Sprachen wie, ich muss es vorlesen, Tokpisin, Miri, Motu, Maori, Tamil, Khmer. Und insgesamt 2400 unterschiedliche Sprachen, wenn Wikipedia da die Wahrheit sagt. Das kann man nicht alleine. Du hast gerade schon gesagt, da braucht man Leute vor Ort, da braucht man Dolmetscher. Du selber, vermute ich, sprichst bis auf Englisch gar keine dieser Sprachen, oder? Hast du dich da irgendwo reingefunden?
Das stimmt. Ich habe überlegt, Bahasa würde Sinn machen. Indonesien ist ja das bevölkerungsreichste Land in meinem Berichtsgebiet, das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Wissen vielleicht auch viele gar nicht. Also da habe ich überlegt, aber es ist halt wahnsinnig aufwendig natürlich, neben dem sowieso dann schon sehr tagfüllenden Job hier.
Also ist der Auslandskorrespondent, die Auslandskorrespondentin, die man ja am Ende vor der Kamera sieht, die man im Radio hört, natürlich kein Einzelkämpfer. Du bist da in einem Studio, das du übrigens auch leitest, glaube ich, mit einer Kollegin zusammen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr da so insgesamt? Wie groß muss man sich das vorstellen?
Wir sind hier vor Ort 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also genau, einmal ich als Korrespondentin, dann gibt es noch zwei Korrespondenten, die teilen sich noch eine Stelle, ein Ehepaar, mit dem ich hier zusammenarbeite. Dann haben wir Producer, die helfen uns, auch Interviews zu vereinbaren, bei der Recherche, Drehreisen vorbereiten. Wir haben welche, die im Büro für uns Flüge buchen, Hotels buchen, also die ganze Orga-Abrechnung und so weiter machen. Natürlich Kameramann, wir haben eine Cutterin, einen Tontechniker. Und die helfen. Und weil ohne dieses Team würde es gar nicht gehen. Und dann, wie ich ja auch schon sagte, eben noch Mitarbeiter, die nennen wir Stringer vor Ort oder Fixer in den einzelnen Ländern, die uns dann so projektweise eben vor Ort in den Ländern helfen.
Also ich glaube, diese Stringer oder Fixer, die sind auch wahnsinnig wichtig für euch wahrscheinlich. Wenn du jetzt gleich nach Papua-Neuguinea reisen musst oder nach Brunei, dann wird das wahrscheinlich gar nicht funktionieren ohne Leute vor Ort, die natürlich die Sprache können, die die Verhältnisse kennen, aber die auch einfach Ansprechpartner besorgen, die wissen, wie die Behörden da funktionieren. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass du einen Rucksack aufsetzt und ins Blaue fährst.
Genau. Tatsächlich ist schon einiges vorbereitet. Je nachdem, für Fernsehen bereiten wir sehr viel vor. Da wissen wir, wen wir treffen wollen. Es gibt ganz einen festen Drehplan. Fürs Radio reise ich tatsächlich manchmal auch nur, also reise ich einfach wirklich los mit dem Rucksack und lass mich auch einfach treiben, schau einfach mehr auch, was passiert. Weil dann ganz oft ja auch überraschende Sachen passieren, du ganz andere Leute nochmal wieder triffst. Aber klar, so Themen stehen vorher fest und so grob, was wir dann natürlich machen wollen, weil wir auch dann immer nur ein paar Tage vor Ort haben und natürlich dann auch viele, viele Geschichten eben auch für alle Ausspielwege, also für Radio, Fernsehen, online dann auch mitbringen wollen.
Als du nach Südostasien gewechselt bist, wie das so zustande gekommen ist, da reden wir nachher noch drüber. Das ist jetzt ungefähr, ich glaube, 4 Jahre her, dass du da angefangen hast. Wie viel wusstest du über dieses Gebiet, bevor du da angefangen hast?
Schon einiges, aber natürlich bei weitem nicht so viel wie heute, weil bevor ich hierher gekommen bin, ich bin ganz ursprünglich sogar auch mal hier gereist, im Studium war ich mal in Indonesien für einige Wochen und bin wirklich so über Java, die Hauptinsel, hoch und runter auch wieder gereist. Und dann, bevor man so eine Stelle anfängt, wie ich jetzt hier in Südostasien, vertritt man auch vorher. Also man schaut sich das vor Ort an, kann man sich vorstellen, in der Stadt zu leben. Wie ist das mit den Themen, mit dem Team? Also man wird da nicht einfach so ins Blaue geschickt, sondern sammelt auch daher schon vorher Erfahrung, um sich ja zu überlegen, will ich das oder will ich das nicht?
Wie muss ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich ist es eine saudumme Frage. Wie ist so ein typischer Tagesablauf bei dir? Ich vermute, den gibt's gar nicht.
Nee, so richtig gibt's den nicht. Aber sag ich mal, wenn man so einen ganz normalen Bürotag hier hat, dann versuchen wir das, sind wir erstmal in der Singapurer Zeitzone, also sag ich mal grob 9 bis 18 Uhr Bürozeit für das Team hier vor Ort. Ich fahre mit der U-Bahn hierher meistens morgens. Ich bin lange Fahrrad gefahren, zurzeit mehr U-Bahn. Und dann laufe ich vorbei an einem Durianladen. Das sind so ganz, gerade eben haben die wieder auch ausgepackt, so stachelige, sehr stinkige
die Stinkfrucht,
Früchte. Genau, die Stinkfrucht. So ganz, die ist ganz weich und sapschig und genau, entweder liebt man sie oder man hasst sie.
Man hasst sie.
An der laufe ich jeden Morgen vorbei und an den Ottern bei uns am Fluss, die leben direkt vor unserer Haustür. Ja, und dann haben wir hier, starten wir ungefähr um 9, haben um 10 eine Konferenz mit dem ganzen Team, also wo auch alle aus dem technischen Team da sind und die Buchhaltung und wir als Korrespondenten, Producer. Und dann überlegen, was sind die Themen des Tages, was sind die Bilder des Tages, was machen wir heute, was machen wir langfristig. Und dann, ja, geht's los ans Telefonieren, an die Recherche, ans Schreiben oder raus mit dem Team was drehen. Genau, so ungefähr sieht, sage ich mal, so ein Bürotag aus. Aber dadurch, dass ich eben, ja, ich bin ja 24/7 erreichbar. Also bei mir kann immer das Telefon klingeln. Das kann auch um 2 oder 3 Uhr morgens sein, wenn so die Nachrichtenlage ist. Also ich habe mein Handy, wenn ich arbeite, eben nie aus. Das ist immer an und es kann immer irgendetwas sein.
Wie viel Bürotage hast du denn so und wie viel bist du unterwegs in deinem Berichtsgebiet?
Ich würde mal sagen, in normalen Zeiten, ich habe so ungefähr 2 Reisen pro Monat. Also vielleicht bin ich dann einen halben Monat, ein Drittel des Monats bin ich tatsächlich unterwegs und den Rest der Zeit hier, vielleicht so Hälfte, Hälfte.
Aber Reisen ist natürlich ein Kernelement deiner Arbeit bei diesem Riesengebiet. Irgendwie meine ich, weiß nicht, ob du mir das mal erzählt hast, ob ich es gelesen habe, dass ihr eben auch deshalb in Singapur seid und das Studio auch da in Singapur, weil ihr einfach ganz nah an einem großen Flughafen seid. Ihr kommt einfach relativ schnell weg.
Genau, Singapur ist einfach ein super Drehkreuz. Also man kann auch ganz kurzfristig einen Flug buchen. Zum Beispiel mein Kollege jetzt vor kurzem, da gab es ein verheerendes Feuer in einer Bar in Bangkok. Wir haben das morgens mitbekommen und ich glaube gegen 8 Uhr saß er im Flieger und dann war er schon zugeschaltet ins Morgenmagazin. Also das war wirklich so. Und er kam auf die Minute da an. Also das muss dann eben ganz schnell gehen. Und da hilft, dass wir in Singapur sitzen, weil wir gar nicht so viel dann über Singapur an sich berichten, sondern wirklich ja eher über die Länder drumherum und da unterwegs sind. Und ja, das Reisen ist ein essentieller Bestandteil, weil darum sind wir natürlich hier, weil wir vor Ort sein wollen, weil wir mit den Menschen sprechen wollen, die Geschichten von da erzählen wollen. Ja, darum sind wir ja hier so weit weg von Deutschland.
Also 2 Reisen im Monat, das heißt so 20, 25 Reisen pro Jahr, da kommst du locker drauf wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Wo warst du zuletzt?
Zuletzt war ich in Vietnam, tatsächlich. Ja, das war meine letzte Reise.
Wo kommen deine Themen überhaupt her? Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt man da morgens als Korrespondent und überlegt sich, welche Geschichte könnte ich heute mal erzählen? Oder schickt die Redaktion aus Hamburg, wahrscheinlich sitzen die ja, ne, NDR, schicken die dir lange Listen, hallo Jennifer, heute erwarten wir von dir erstens, zweitens, drittens. Also wie frei ist man im Erzählen von Geschichten und wie sehr ist man auch getrieben von dem, was dieser Riesenapparat ARD auch von einem erwartet?
Eine Mischung. Also wir setzen, weil wir sind so ein klassisches Reisestudio, also wir setzen auch viele Themen, weil wir einfach hier sind und eher mitbekommen, was hier spannend ist. Also wir schlagen viel vor, das machen wir mit Wochenangeboten, die schicken wir einmal die Woche raus in die ARD und dann sagen eben Sender oder Sendungen, ne, wie Tagesschau, Tagesthemen, Radiosender in der Info, hey, das interessiert uns. Und dann kommen, wie du auch schon sagst, genau, Wünsche, nicht nur vom NDR, sondern auch von allen anderen Wellen, die dann sagen, hey, das interessiert uns. Das ist, also zum Beispiel, wir haben ganz häufig Anfragen, Social Media Ban Australien. Wir diskutieren das auch gerade in Deutschland im Länderparlament da und da. Wie funktioniert das denn? Oder Hitze in Deutschland, in Europa gerade. In Singapur sind es ja immer 30 Grad, immer hohe Luftfeuchtigkeit. Wie kommen die Menschen damit klar? Was macht die Stadt gegen die Hitze? Was für Maßnahmen gibt's? Das sind dann so Anfragen zum Beispiel, die uns dann erreichen und die wir dann machen.
Das wollte ich tatsächlich gerade fragen. Gibt es so Dauerbrenner? Gibt es so Themen, wo du sagst, ja, die kommen immer wieder, entweder weil sie sich wiederholen oder weil es ein Thema ist, was sich eben immer weiterentwickelt? Du sagst, da bin ich im Grunde seit 4 Jahren ständig dran.
Tatsächlich jeden Sommer die Hitze. Das kann man immer wieder machen. Singapur ist ja so sehr begrünt, was helfen soll, dass es nicht so heiß ist. Es gibt so Unterwasserkühlsysteme, dass man eher kaltes Wasser durch Rohre pumpt, anstatt Klimaanlagen zu nutzen. Oder Farbe, die dann so ein bisschen die Sonne abstrahlen, abprallen lassen soll, etc. Also das genau erzähle ich jeden Sommer wieder. Oder auch, wie feiert man hier eigentlich Weihnachten? Wie ist es, Weihnachten zu feiern in den Tropen? Da gibt's hier zum Beispiel wir haben keinen echten Schnee, aber es gibt so Schaumschnee, der dann versprüht wird in der Luft und die Kinder da dann rumrennen und das ganz toll finden. Oder statt des Weihnachtsbaums gibt's dann eine Palme, die geschmückt wird. Genau, also so zu den verschiedenen Jahreszeiten wiederholen sich so einige Themen.
Wenn du so viel unterwegs bist in so sehr, sehr unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Kulturen, auch mit ganz unterschiedlichen Religionen, spielt es da eine Rolle, dass du da als Frau unterwegs bist? Beeinflusst das deine Arbeit?
Ich würde sagen, grundsätzlich nein. Das einzige Land, wo es tatsächlich nicht so einfach ist, ist Papua-Neuguinea.
Warum?
Weil da ist die Gewalt gegen Frauen enorm hoch. Und das ist tatsächlich auch das einzige Land von meinen Ländern, das ich noch nicht bereist habe. Da haben wir tatsächlich den männlichen Kollegen dann das letzte Mal hingeschickt. Weil das Land ist gefährlich. Meine Vorgängerin zum Beispiel, die wollte eigentlich hin. Und dann wurde ihre lokale Mitarbeiterin vor Ort da vergewaltigt, obwohl sie ein Sicherheitsteam dabei hatte. Und dann war so, nee, lieber doch nicht.
Mhm. Das gehört ja ohnehin zu deinem Job dazu. Also man erzählt ja nicht nur schöne Geschichten, sondern Auslandskorrespondenten berichten eben auch über Konflikte, über Krisen, über Katastrophen. Wie gefährlich ist dein Job eigentlich?
Ich würde sagen, mein Job ist nicht so gefährlich, wie wenn ich jetzt in der Ukraine wäre oder in Israel als Korrespondentin. Aber ja, auch bei uns gibt es lokale Konflikte, Bürgerkrieg, wie zum Beispiel in Myanmar seit 5 Jahren. Das sind natürlich schon Länder, die gefährlich sind, Länder, in die wir auch nicht so einfach reinkommen. Aber ich würde sagen, es ist in dem Sinne kontrollierbar, dass wir sowas vorher sehr gut planen und natürlich genau überlegen, wo gehen wir hin. Das muss man sich halt vorher immer wieder tatsächlich überlegen, was für Geschichten macht man da.
Wie schützt du dich? Wie gut bist du vorbereitet auf solche Situationen? Das kann ja auch sehr plötzlich kommen, dass du in eine solche Situation gerätst.
Das ist dann tatsächlich wirklich, also in unserer Region wäre dann eher geprägt von zum Beispiel Naturkatastrophen. Also sowas wie, ist jetzt schon lange her, aber der Tsunami 2004 in Thailand, Indonesien. Das ist natürlich was, wo man dann sofort hinreist und dann vor Ort halt keine Infrastruktur mehr vorfindet. Und dann überlegen muss, wie macht man das mit Trinkwasser etc., Strom, Internetverbindung, um überhaupt zu berichten. Da haben wir hier viele Möglichkeiten. Und es ist ja auch selbst auch seitdem leichter geworden, weil Technik ist viel kleiner geworden. Also wenn wir live schalten machen wollen, hat man früher noch Riesengerätschaften mitgebracht, vielleicht noch einen großen Satelliten. Auch hier auf dem Dach haben wir noch einen. Heute braucht man ja manchmal nur noch ein Handy und kann sich da hinstellen und selbst sich live in die Tagesschau schalten. Also das geht heute mit ganz kleinem Equipment oder auch live schalten fürs Radio. Da habe ich eine kleine App auf dem Handy und kann darüber von überall schalten, wenn ich eben Internetverbindung habe. Da ist heute alles so viel kleiner und mobiler geworden, dass das auf jeden Fall technisch einfacher ist. Und wenn es wirklich sehr kritische Reisen sind, wie nach Papua-Neuguinea, wie nach Myanmar, dann sprechen wir auch vorher mit so Krisenexperten, die wir auch in der ARD haben und bereiten dann so eine Reise auch wirklich vor. Oder man hat so einen kleinen Button dabei, den kann man drücken. Das ist wirklich so ein Notfallbutton. Wenn man wirklich keinen Empfang hat, dann wird da so ein Notruf ausgesendet. Und wir haben so WhatsApp-Gruppen, wo man dann jeden Abend sich abmeldet, sagt, hey, alles ist gut, ich bin zurück im Hotel, damit dann das Team auch weiß, alles ist in Ordnung.
Mhm. Als ich mich im Vorfeld mit diesen Ländern mal so ein bisschen beschäftigt habe und mich gefragt habe, was weiß ich selber eigentlich über diese 13 Länder, habe ich festgestellt, erstens sehr wenig. Es gibt, ich glaube, von diesen 13 Ländern, es gibt 3, in denen ich tatsächlich mal war als Tourist, aber im Grunde weiß ich ganz, ganz wenig darüber. Und die zweite Frage war dann, was verbinde ich damit? Und tatsächlich habe ich so, mein erster Eindruck war ja schon eher so Naturkatastrophen, Konflikte. Was für ein Bild hat dein Publikum von deinem Verbreitungsgebiet? Ist das so, dass das eine Region ist, über die auch eben deine Zuhörer, deine Zuschauer tendenziell wenig wissen und ja vielleicht auch viele Vorurteile haben?
Vorurteile weiß ich nicht, müssten wir jetzt die Zuschauerinnen und Hörerinnen fragen. Aber auf jeden Fall tatsächlich nicht so viel wissen. Also ganz oft fängt man daher auch bei Null an und erklärt erstmal, wo liegt das Land überhaupt. Man kann halt nicht auf so viel vielleicht aufbauen wie in anderen Ländern. Das Interesse ist aber, mein Eindruck ist sehr groß dann an Ländern wie Thailand, was viele aus dem Urlaub kennen zum Beispiel. Australien, Neuseeland, so als Sehnsuchtsorte vielleicht, wo man gerne hinreisen möchte. Da ist natürlich mehr da. Da kriegen wir auch mehr Bestellungen, ist mehr Interesse da. Ja, wie du sagst, die negativen Nachrichten, die sind hier groß. Natürlich, wir berichten häufig dann einen Vulkanausbruch, wieder ein Fährunglück mit Hunderten, die da gerettet werden mussten. Auch die Scam-Center-Geschichten, also wo ja Menschen in Deutschland online betrügen, die leben unter ganz, ganz schlimmen sklavenähnlichen Bedingungen in so riesigen Compounds. Und das ist seit Corona ein Riesenproblem geworden. Das sind Hunderttausende Menschen, die da festgehalten werden unter wirklich schrecklichen Bedingungen. Menschenrechte ist hier ein Problem. Pressefreiheit ist ja auch ein Problem in vielen Ländern. Das sind schon oft traurige Geschichten, die einen mitnehmen, Katastrophen, Armut. Ich versuche halt auch immer wieder, aber nicht nur diese Geschichten zu erzählen, weil ich auch das Gefühl habe, Deutschland hat davon auch gerade halt viel mit Kriegen etc. Und dann vielleicht auch nicht noch hier über Kriege und Leid und Tod was hören möchte, sondern wir versuchen wirklich dann hier so positive Geschichten zu suchen und irgendwie mutmachende Geschichten oder lustige Geschichten. Ja, mit denen habe ich das Gefühl, kommen wir dann auch immer noch leichter in Deutschland sozusagen ins Programm. Hm.
Du sagtest vorhin, viel braucht es ja gar nicht mehr, um zu berichten. Im Zweifel reicht ein Handy. Das verändert ja vermutlich auch deine Arbeit massiv. Also wenn man so an so diese großen, bekannten Auslandskorrespondenten von früher denkt, das waren ja Leute, die waren da exklusiv vor Ort. Und wenn was die nicht berichtet haben, haben wir hier nicht erfahren. Also die hatten ja wirklich diese ganz exklusive Position. Das ist bei dir ja gar nicht mehr so. Also im Zweifel ist ja das Handyvideo, was irgendjemand aufgenommen hat vor Ort, ist ja viel, viel schneller und viel unmittelbarer, als ihr das überhaupt könnt. Wie verändert das eure Arbeit?
Genau, also klar, Nachrichten, Bilder kommen ja heute viel schneller, gehen in die Welt und verbreiten sich. Ich würde sagen, unsere Aufgabe ist daher, die Sachen noch besser einzuordnen, dann zu überprüfen, nachzufragen, war das wirklich so? Weil natürlich haben wir auch KI-generiertes Bildmaterial mehr. Und man weiß dann nicht, stimmt das wirklich? Ist das da passiert oder nicht? Da können wir dann eben vor Ort anrufen und das überprüfen. Oder wir sind vielleicht vor Ort und können das einordnen, mehr Hintergründe liefern, als dann vielleicht auf Social Media kursieren. Das kleine Equipment hat, finde ich, sonst für mich auch Vorteile, weil ich bin öfter dann auch mal alleine unterwegs, dann nur mit dem Handy. Weil es vielleicht auch nicht anders geht, kein Team da war, gerade auf einer anderen Reise war zum Beispiel oder sich die Situation so ergibt. Und dann kann man eben schnell schalten und vor Ort alles erzählen. Zum Beispiel war ich mal ein paar Tage auf der Fregatte Baden-Württemberg, einem deutschen Kriegsschiff von Indonesien hier nach Singapur, um zu sehen, wie Deutschland sich mehr im Indopazifik engagiert, wo Deutschland sagt, das wird immer wichtiger. Man sagt ja Südostasien, die ganze Region hat einfach für Deutschland eine immer größere Bedeutung. Und als ich da mitgefahren bin, da ist ja alles wahnsinnig eng. Man klettert enge Treppen hoch und runter, hat diese Kojen, Kajüten, wo man dann halt schläft, alles. Und da war es total praktisch, nur das Handy zu haben, mit dem ich dann alles drehen konnte. Und dann am Ende sind, glaube ich, ungefähr 15 Minuten dann für YouTube am Weltspiegel geworden, was ich dann im Prinzip wirklich alleine fürs Fernsehen sozusagen gedreht habe. Und dann aber auch von da live schalten konnte, fürs Radio zum Beispiel und Stücke mitbringen konnte. Also mir macht das Spaß, dass wir dadurch so einfach noch ein bisschen selbstständiger sind und leichter unterwegs sein können und einfach viel breiter halt heute auch auf anderen Ausspielwegen berichten können und dadurch, finde ich, auch wieder an mehr Leute erreichen können. Als früher, wo der eine vielleicht nur Radio gemacht hat, der andere nur TV. Und genau, man weniger Leute, würde ich sagen, erreicht hat.
Ja, und dieses Hintergründige, also ein bisschen tiefer reinschauen, auch erklären, es den Zuschauern näher bringen, das ist wahrscheinlich auch etwas, was besonders spannend ist in deinem Beruf. Wo ich manchmal, um mal so ein bisschen ketzerisch zu fragen, so meine Zweifel habe, sind bei diesen Breaking-News-Situationen. Du sagtest das vorhin, in Bangkok passiert was, dein Kollege springt ins Flugzeug und ist quasi mit der Live-Schalte da vor Ort. Da habe ich schon manchmal einen Eindruck, widersprich mir, dass das auch ein bisschen Show ist. Also da kommt einer, der ist gerade gelandet und soll jetzt sagen, was da vor Ort passiert ist. Das kann er ja gar nicht wissen. Also da habe ich manchmal das Gefühl, es geht auch ein bisschen darum zu sagen, guck mal, liebe Zuschauer, guck mal, liebe Gebührenzahler, wir haben da jemanden vor Ort und der ist auch schon da. Also jemand anders könnte wahrscheinlich viel besser informiert sein, als der da gerade sozusagen aus dem Taxi gesprungen ist. Ist das so? Ist das auch ein bisschen dieses Zeigen, wir haben jemanden vor Ort?
Ich würde sagen, also jetzt zum Beispiel in dem Fall, klar, Ja, bei meinem Kollegen Florian war das dann so, hatte er trotzdem den Eindruck, was ist da vor Ort los? Und er wurde natürlich die ganze Zeit gebrieft. Das Thema nochmal zurück zum großen Team. Also während er dann im Flugzeug saß, wo man ja heute auch Internet hat, und im Taxi, hat das Team dann in Singapur und vor Ort in Thailand dann ja schon recherchiert und ihn sozusagen gefüttert dann mit den ganzen Informationen und was da vor Ort ist. Und auch der Kamerakollege war schon vor Ort und konnte sich schon Sachen angucken. Von daher ist es wieder der Punkt, es ist ja nicht diese eine Person, die dann da vor der Kamera steht und das präsentiert, sondern am Ende ist es natürlich dann so ein Gesamtwerk von den Leuten, die drumherum recherchiert haben. Mhm. Und ja, wir versuchen schon dann vor Ort hinzufahren. Was aber ja auch so ist bei Breaking News Situationen, manchmal beobachten wir die Situation ja auch und überlegen, wie groß wird das? Und verlassen uns auch erstmal auf Nachrichtenagenturen, wie ihr vermutlich ja auch. Dann kommt erstmal ganz viel über dpa, AFP, AP, Reuters, was wir dann auch erstmal scannen und schauen, was liefern die denn eigentlich an Informationen, an Bildern? Fahren wir hin, ja oder nein? Mhm.
Und diese Nähe vor Ort, und ich meinte das ja gerade auch gar nicht böse, ist ja auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch wichtiger geworden, das auch deutlich zu machen, weil es ja auch um Vertrauen, um Glaubwürdigkeit geht. Ne? Also es geht ja auch darum zu sagen, liebe Zuschauer, diese Informationen präsentiert euch jemand, der sich da wirklich auskennt. Der ist da, der lebt da, der kennt die Region, der kennt da die Menschen. Mhm. Und wenn wir euch das jetzt hier berichten, hat das einfach eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn ihr ein wackeliges Handyvideo seht, wo ihr keine Ahnung habt, wer das wo, wann aufgenommen hat.
Genauso wie du sagst. Das ist halt daher wichtig. Und dann ist die erste Schalte, vielleicht man ist gerade da, aber bei dem Tag entwickelt sich das ja immer weiter. Dann kommt die nächste Schalte für die frühe Tagesschau, da geht es immer weiter, späten Tagesschau und 20 Uhr Tagesthemen etc. Man sammelt immer mehr Informationen vor Ort, man ist dann vielleicht mehrere Tage vor Ort. Von daher können das manchmal auch wahnsinnig lange Tage werden. Also dann ist Worst Case, sag ich mal, im Extremfall auch mal 24 Stunden, die man wirklich durcharbeitet, wenn das einfach ein großes Ereignis ist.
Ich habe gerade mal gerechnet. Du sagtest 6 Stunden Zeitverschiebung. Ne? Also Tagesthemen, sagen wir mal so 22.15 Uhr, dann ist es bei euch 4.15 Uhr. Also ja, das ist genau. Dann, wenn du um 9 Uhr deine Redaktionskonferenz hattest, dann war der Tag schon ganz schön lang. Und diese Zeitverschiebung, da seid ihr dann eher in der blöden Region. Ne? Da gibt es andere Regionen, wo es angenehmer ist, passend zur Hauptnachrichtensendung.
Das stimmt. Vielleicht die Frage, ist man gerne früh wach oder eher lange wach? Ich bin eher so, ich kann gut auch noch nach Mitternacht wach bleiben und arbeiten. Von daher kommt mir das eher gelegen. Muss dafür aber dann nicht unbedingt um 5 Uhr morgens hier schon anfangen. Also wenn ich zum Beispiel dann Geschichten fürs Frühprogramm im Radio mache, was dann 5, 6, ab 6 Uhr, sage ich mal, in Deutschland ist, habe ich dafür bis 12 Uhr Mittagszeit. Also das ist für mich dann eher praktisch. Dann muss ich nicht so früh raus aus dem Bett. Aber ja, es ist wahnsinnig lang. Wie du sagst, dann vielleicht bis 4 Uhr sitzen wir dann am Schreibtisch und schneiden dann für die Tagesthemen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Zeit bei der Frauenfußball-WM in Australien, Neuseeland. Da hatten wir das dann halt mehrere Tage, weil wir ganz viel Hintergrundberichterstattung gemacht haben. Wir haben nicht die frontal Fußball-Ergebnisberichterstattung der Spiele gemacht. Das hat natürlich der Sport gemacht, aber wir ganz viel übers Leben im Land und die Fanstimmung. Und dann hat man sowas mehrere Tage am Stück, dann arbeitet man bis 4, aber muss ja auch morgen schon wieder nach ein paar Stunden wieder raus und führt wieder Interviews und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also das sind dann tatsächlich auch mal mehrere anstrengende, lange Tage.
Und hinzu kommt, dass dein Berichtsgebiet so groß ist, dass das, glaube ich, auch 5, 6 Zeitzonen umfasst. Also du hast ja beim Reisen auch noch diese Zeitverschiebung. Das muss doch irgendwann wahnsinnig anstrengend sein, oder?
Mir gibt es irgendwie total viel Energie tatsächlich. Wenn ich unterwegs bin, dann merke ich das überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, und zu den Zeitzonen, ich habe meinem Handy ganz viele verschiedene, sozusagen erstens Wecker, aber zweitens auch die Zeitzonen, die Uhren stehen, damit ich immer weiß, wie spät ist es eigentlich irgendwo? Weil es ist auch nicht immer eine Runde, also nicht 2 Stunden, 3 Stunden, sondern manchmal auch 2,5 oder 1,5. Es gibt auch so ganz krumme Zeitverschiebungen.
Und dann noch Sommerzeit oder Winterzeit und dann in dem einen Land gibt es das, in dem anderen nicht. Kompliziert. Jennifer, lass uns mal zurückreisen in der Zeit und auch mal nach Deutschland zurückreisen. Du bist ja hier im Podcast der Grafschafter Nachrichten deshalb, weil du natürlich aus der Grafschaft Bentheim kommst. Woher auch sonst? Du kommst aus Bad Bentheim, bist hier aufgewachsen, hast hier dein Abitur gemacht am Burggymnasium und deine ersten Schritte in den Journalismus eben auch tatsächlich hier. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Journalistin zu werden, bevor wir dann schauen, wie man als Journalistin dann nach Singapur kommt?
Angefangen hat alles mit einem Projekt der Grafschafter Nachrichten tatsächlich, mit so einem Zeitungsprojekt damals bei mir in der Schule. Ich glaube, das hieß Klasse.
Ja, und wir durften heute noch.
Was recherchieren, was schreiben. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir, meine ich, sogar auch damit einen Preis gewonnen. Ich glaube, Tickets für die Expo, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann hieß es danach, ja, wenn ihr noch Lust habt.
Sein, ne? Expo 2000 ja. In Hannover.
Ja, also, ich habe das irgendwie so habe ich das im Hinterkopf. Auf jeden Fall ging es los mit diesem Schulprojekt und dann dem Angebot, ja, wenn ihr Lust habt, wenn euch das Spaß macht, dann kommt doch mal vorbei zur Szene, zur Redaktionssitzung. Vielleicht habt ihr da ja Lust.
Szene müssen wir kurz erklären. Das war ein Jugendmagazin, was wir hier hatten, ne? Das einmal im Monat erschienen ist und das von jungen Menschen, unter anderem dem jungen heutigen Moderator, damals gemacht wurde. Und da seitdem kennen wir uns tatsächlich auch, ne?
Ja, da haben wir das letzte Mal dann in den Redaktionssitzungen damals zusammengesessen. Ja, genau.
Ja,
aber und da.
Das war sozusagen das erste Schnuppern. Macht mir Journalismus Spaß? Und offenbar hat es dir Spaß gemacht. Also war das der Auslöser zu sagen, das soll mein Beruf werden?
Ja, ich fand das einfach damals total spannend, so hinter die Kulissen zu schauen. Wie funktioniert die Freilichtbühne? Oder ich habe Umfragen gemacht. Ich erinnere mich noch gut an ein Stück, da durfte ich beim Fanclub Borussia Dortmund mitfahren, bei dem Neuenhauser Fanclub, wo mein Bruder damals sagte, warum fährst du da mit? Du hast doch gar keine Ahnung von Fußball. Der ist nämlich totaler BVB-Fan gewesen und hatte alles von Schal bis Bettwäsche. Und dann bin ich da damals hin, weil das ja oft dann auch das Gute ist, wenn man sich als Journalistin gar nicht so tief auskennt, dann stellt man so die grundsätzlichen Fragen, das, was auch andere Nicht-Expertinnen dann irgendwie interessiert. Genau, ja, einfach, ich fand die Zeit total spannend und ich habe mir noch ein bisschen was neben der Schule dazu verdient, das war auch attraktiv und habe dann immer gedacht, ja, also wenn ich das mal später echt als Beruf machen könnte, das wäre natürlich richtig cool und habe dann immer, ja, viele, viele andere Praktika danach gemacht und dann formte sich das immer mehr.
Ja, wahnsinnig viele Stationen, ne, die du dann gemacht hast, also du hast wirklich bei ganz vielen auch unterschiedliche Medien reingeschnuppert, bis es dann eben irgendwann ja, ins Volontariat, in die Ausbildung ging. Also welche Schritte kamen dann, bis du wirklich hauptberuflich Journalistin warst?
Ja, am Anfang erstmal die vielen Praktika. Es geht ja, oder ging bei mir dann los, ganz klassisch regional, Zeitungen, also Grafschafter Nachrichten, Goslarsche Zeitung. Ich war bei der Ems-Fechtewelle bei uns in Nordhorn, habe da so das erste Mal Radio gemacht. Bei H1 Fernsehen Hannover, das erste Mal Fernsehen. Also wirklich ganz regional angefangen. Und habe mich dann nach dem Abi in Bentermann-Burg-Gymnasium bei Journalistenschulen beworben. Unter anderem bei der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft. Und da habe ich dann damals direkt nach dem Abi angefangen. Das war eine Mischung aus ja, Ausbildung im ersten Jahr. Und dann hat man an der Uni Köln studiert, seinen Bachelor in Volkswirtschaftslehre. Und war da nach 4 Jahren fertig. Und in der Zeit auch wieder ganz, ganz, ganz viele Praktika, die ich beim WDR gemacht habe, bei der Süddeutschen Zeitung, beim Stern, bei der Welt. Also querbeet. Also es war sehr printlastig tatsächlich am Anfang. Ich habe ganz, ganz viel geschrieben, wie auch bei den GN damals. Und dann zum Ende hin habe ich dann tatsächlich ein Praktikum, mein letztes Praktikum beim NDR gemacht. Bei NDR Info in der Wirtschaftsredaktion. Und da hat mir der Chef dann ziemlich am Anfang gesagt, hey, wenn du Lust hast, wir suchen gerade jemanden, hast du nicht Lust anzufangen? Und ich wollte eigentlich in dem Moment noch meinen Master machen, nochmal raus nach Großbritannien, hatte da schon Stipendium und Wohnheimzimmer. Und dann auf einmal ja, hatte ich das angeboten, habe lange überlegt, was mache ich jetzt? Und habe dann das Studium damals abgesagt und gesagt, ja, dann fange ich jetzt beim NDR an.
Als Volontärin, als Reporterin oder Redakteurin?
Erstmal als freie Mitarbeiterin tatsächlich, was ganz viele. Also ich war damals so freie Mitarbeiterin oder feste Freie, wie das da heißt. Also habe ganz viele genau Radiostücke damals gemacht. Habe dann auch mal in Hamburg tatsächlich studiert und dann auch noch mal in Großbritannien meinen Master, also nebenher noch gemacht. Und als das alles durch war, habe ich mich tatsächlich noch mal für ein Volontariat im NDR beworben, was nochmal 2 Jahre gedauert hat. Das war dann wirklich nochmal eine Ausbildung im Haus, ganz spezifisch Hörfunk, Fernsehen, online, crossmedial und halt mit Einblicken. Ich finde, das ist so das Wertvollste an der Ausbildung, wirklich nochmal in alle Redaktionen. Also ich war zum Beispiel bei Panorama, habe investigative Recherchen gemacht, im Hauptstadtstudio, aber auch in der Intendanz, um mal zu verstehen, wie managt man eigentlich so ein Haus. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Stationen und auch in der ARD-Zulieferung. Das ist die Redaktion, die dann eben zuliefert vom NDR an die ARD für Tagesschau, Tagesthemen und Co., also für die ganzen Nachrichtensendungen in der ARD. Und da bin ich dann auch nach dem Volontariat, habe ich da angefangen und habe auch weiter für NDR Info im Radio gearbeitet. Und, das und später war auch, viel auch für die Investigation.
Das war dann auch die Zeit, wo man nicht wahrgenommen hat, wo dann Jennifer Lange, wie du damals ja noch hieß, auch eben plötzlich in den Tagesthemen auftauchte, ne? Und wo man plötzlich, ach, die kenne ich. So, ne? Oder wo die Bentheimer dann gesagt haben, ach, guck mal, die Jenny. Ne? Da steht sie vor der Kamera in Hamburg. Super spannend und übrigens auch sehr erfolgreich. Du hast auch Preise gewonnen in dieser Zeit und Auszeichnungen. Also hast auch auf dich aufmerksam machen können. Nun ist ja Auslandskorrespondentin so der Traumjob. Das ist ja das, wo, glaube ich, die allermeisten, die sagen, ich will mal Journalistin werden, die sehen sich dann irgendwann in, also die sehen sich nicht unbedingt als Lokalredakteur bei den Grafschafter Nachrichten, sondern eher als Fernsehkorrespondentin in Washington, in Paris. Das wollen ganz viele. Wie hast du es geschafft, so eine Stelle zu kriegen? Da ist die Konkurrenz doch riesig, oder?
Ja, es wollen tatsächlich viele. Es war auch mein Traum, immer, weil ich immer gerne gereist bin, viel von der Welt gesehen habe, auch schon bevor ich hier angefangen habe, in ganz, ganz vielen Ländern war, also von Ruanda, Albanien und Co., Russland, China, also auch eher schwierige Länder, würde ich sagen, um da zu berichten. Ich glaube, am Ende war es, ich war, glaube ich, immer sehr zielstrebig. Ich wusste so, was ich wollte, auch der Weg vielleicht im NDR, die Zeit danach. Ich glaube, das Volo hat mir auch nochmal geholfen. Und dass ich dann hier auch so früh, ich bin ja eine der jüngsten Korrespondentinnen, die die ARD hat. Und
du bist jetzt wie alt, haben wir gleich gesagt.
Die jüngste vom NDR. Ich bin jetzt 37. Genau, vor 4 Jahren habe ich angefangen. Sag ich mal, so jung als Frau ist schon eher ungewöhnlich, auch wenn sich das tatsächlich ändert. Also es werden immer mehr junge Kolleginnen und Kollegen auch geschickt und gehen raus. Und bei mir ein ausschlaggebender Punkt war auch mit, denke ich, dass ich in Deutschland einfach schon sehr viel crossmedial gearbeitet habe. Das bedeutet also für Radio, für Fernsehen, für online. Also das auch in Deutschland schon ja so sehr gelebt und geliebt habe, auch wirklich für alle Ausspielwege zu berichten. Und wir das auch immer mehr in den Auslandsstudios einfach machen. Und ich daher auch hierher gekommen bin, um hier auch das im Studio mit zu verändern und das hier umzustrukturieren, was inzwischen auch in vielen anderen Auslandsstudios der Fall ist.
Nun arbeitest du ja nicht nur in Singapur, du lebst da ja auch. Wie ist denn so das Leben, die Freizeit? Oder hat man gar keine Freizeit? Du sagst ja, Handy ist immer an, aber irgendwie kommt man da ja auch an. Ne? Wie ist so das Leben in so einer Metropole? Das ist ja nun nicht Bad Bentheim.
Das stimmt, es ist eine riesige Stadt hier, 6 Millionen Einwohner. Es hat tatsächlich für mich ein bisschen gedauert, bis ich richtig angekommen bin, weil, wie du sagst, ich halt wahnsinnig viel unterwegs bin. Also entweder war ich im Büro oder auf Reisen. Von daher hat das, finde ich, schon eine Weile gedauert. Ich bin hier mit meinem Mann in Singapur. Wir sind auch dann privat eben auch viel gereist. Am Anfang im Berichtsgebiet, dann immer, irgendwann haben wir gesagt, wir wollen auch mehr außerhalb des Berichtsgebiets noch kennenlernen. Das ist einfach spannend gewesen, aber eben auch nicht so viel Singapur. Und jetzt bin ich im vergangenen Jahr hier Mama geworden. Und seitdem habe ich das Gefühl, bin ich noch mal mehr in Singapur angekommen und habe einfach auch noch mal viele andere Familien, viele, viele Singapurer eben auch mit Kindern dann kennengelernt. Das Netzwerk noch mal viel, viel stärker vergrößert. Und dadurch, dass ich auch eine Weile jetzt einfach raus war, auch Singapur noch mal besser kennengelernt. Endlich mal Zeit gehabt, die Museen mir alle anzuschauen mit Baby in der Trage. Und hier alle botanischen Gärten mir anzuschauen, also viel spazieren gehen. Also die Zeit genieße ich daher auch gerade hier sehr.
Also wird auch jetzt so langsam ein Stück zu Hause. Das ist ja auch ein Grund, denke ich, warum man Korrespondenten ins Ausland schickt, dass sie da eben nicht nur professionell auf die Nachrichtenlage achten, sondern eben wirklich eintauchen ins Leben und wirklich ein Verständnis auch entwickeln. Und ich kann mir das gut vorstellen, spätestens wenn man quasi seine Familie gründet dort, kommt man ja an, weil dann lernt man ja zwangsläufig vieles über dieses Land, weil man ein ganz einschneidendes privates Erlebnis da hat. Auf der anderen Seite, gerade wenn man eben dann auch ein Kind bekommt, man ist ja auch verdammt weit weg, ne? Also das stelle ich mir dann so zweischneidig vor. Also die eigene Familie, also wenn ich mir so vorstelle, meine Eltern, meine Schwiegereltern und wir wären in Singapur, wird es einem dann auch nochmal bewusster, dass man auch wirklich 10.000 Kilometer von der Heimat entfernt gerade ist?
Klar, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite ist das natürlich ein wahnsinnig spannender Job, den ich liebe. Auf der anderen Seite ist halt der Nachteil, man ist sehr weit weg von Familie, von Freunden in Deutschland. Und wir sind tatsächlich auch nur im Schnitt einmal im Jahr zurück in der Heimat. Immer im Sommer, weil wir sagen, wir wollen das mit den Sommer sozusagen nicht verlassen.
Aber wir haben ja auch gerade 39 Grad, also du hast Singapur-Verhältnisse in der Grafschaft.
Genau. Von daher, ja, das ist weit weg. Ich würde sagen, Videotelefonie hilft. Dadurch kann man schon mal so ein bisschen mehr miterleben, die anderen mitnehmen, rumzeigen, führen, wo ist man gerade. Also wir telefonieren dann viel. Und meine Eltern sind jetzt auch einfach tatsächlich häufiger da. Auch seit unser Sohn geboren wurde, sind die jetzt alle halbe Jahre hier bei uns. Aber trotzdem ist es am Ende eine lange Zeit und eben nicht, ich fahre mal eben jedes Wochenende schnell rüber nach Bentheim und sag Hallo oder nach Hamburg, wo ich vorher gewohnt habe und sag, sieh da meine Freundinnen. Das sind einfach sehr, sehr weite Entfernungen.
Jennifer, uns rennt komplett die Zeit davon. Ich habe noch so viele Fragen. Ich will noch so viel wissen. Lass uns mal so eine Art Kurzfragerunde einlegen. Ich versuche mal, meine neugierigen Fragen irgendwie möglichst knackig auf den Punkt zu bringen und du versuchst sie genauso knackig zu beantworten. Mal gucken, ob uns das gelingt oder ob wir doch wieder abschweifen. Aber vielleicht kriege ich da noch ein bisschen mehr unter. Was war die spannendste Stadt, die du besucht hast?
Die spannendste Stadt. Ich würde sagen, das spannendste Land war Timor-Leste und Brunei. Also so die kleinsten meiner Berichtsgebietsländer, weil auch ich, wie wahrscheinlich die meisten anderen, so wenig darüber wissen, dass ich das total spannend fand, darum zu reisen.
Was war das ungewöhnlichste Fortbewegungsmittel?
Der Oldtimer des Präsidenten von Timor-Leste, der an mir vorbeigefahren ist und sagte, wollen Sie nicht einsteigen? Und dann hat er mich mitgenommen und mir ein bisschen seine Stadt oder sein Land, kann man ja sagen, gezeigt.
Dann hänge ich direkt die Frage an, was war der interessanteste Mensch, den du kennengelernt hast? War das der Präsident?
Der Präsident auf jeden Fall hoch im Kurs, genau, auch Friedensnobelpreisträger. Spannend, ein Schlangenmelker in Australien, also der produziert damit Gegengift. Der hat dann so ein kleines Gläschen, so ein Schnapsgläschen mit einer Klarsichtfolie und dann beißt die Schlange da rein, er hält den Kopf fest und dann tropft das Gift von diesen spitzen Schneidezähnen in dieses Schnapsgläschen. Den fand ich wahnsinnig spannend.
Oh, gut, solche Leute zu kennen. In welcher Situation hattest du am meisten Angst?
Als wir mal eine Bombendrohung an Bord hatten, als ich nach Australien geflogen bin. Da wusste ich aber nicht, dass es eine Bombendrohung ist. Und es kam immer nur Durchsagen, keiner darf aufstehen. Und auf einmal hatten wir zwei Kampfjets der Singapore Air Force bei uns rechts und links, die dann immer ihren Kopf mal so reingeguckt haben, schön bei uns. Und da wusste ich nur, irgendwas ist gar nicht richtig hier. Hat mir ein sehr, sehr, sehr mulmiges Gefühl.
Ist aber zum Glück gut gegangen, offensichtlich. Was war der ungewöhnlichste Ort für eine Live-Schalte?
Das war in Malaysia, in den Batu Caves. Da pilgern immer ganz viele Hindus hin zu einem großen Fest. Das waren tausende Menschen sind da um mich drumherum hoch und runter, barfuß gelaufen mit so riesigen Aufbauten auf dem Rücken, die tragen also so ja riesige kunstvoll verzierte Konstruktionen mit sich, haben mit Haken Limetten im Rücken und so kleine Milchkännchen im Rücken. Es sieht sehr, sehr schmerzvoll aus. Und genau, da zwischen diesen ganzen Menschen habe ich versucht, in Ruhe sozusagen eine Live-Schalte fürs Radio zu machen.
Daran kann ich mich erinnern, wobei ich glaube ich sogar Bilder, wahrscheinlich hast du die online oder so auch geteilt. Also das ist jedenfalls beim Publikum angekommen, dass das gerade ein sehr ungewöhnlicher Moment war, so dass es mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist tatsächlich. Was war dein peinlichster Moment vor der Kamera oder vor dem Mikro?
Das ist schon lange her, da habe ich für die Börse gearbeitet in Frankfurt, für den Hessischen Rundfunk und mein Prompter funktionierte nicht. Und darüber haben wir noch kurz gesprochen, als dann die Schalte losging.
Also Prompter heißt, der Text, den du normalerweise sozusagen vor der Nase oder vor den Augen gehabt hättest, der fehlte einfach, der, den du jetzt sagen solltest.
Genau. Blöd. Aber dann habe ich es halt ohne Prompter gemacht, ging auch. Aber es war halt ein bisschen lustig, weil ich halt dann schon on air war. Also man hat mich schon gesehen und ich gerade noch so hochkam und mich hinstellte.
Gut, aber
und
das
wir darüber sprachen.
Das ist dann der Moment, wo der Profi gefragt ist, ne? Das dann eben auch zu können.
Ging dann auch noch gut.
Mit welchem Thema, das dir selber total wichtig ist, dringst du hier in Deutschland einfach nicht durch?
Vielleicht mit der Bürgerkriegssituation in Myanmar. Weil das ist jetzt schon 5 Jahre. Es gibt so viele Menschen, die da für Demokratie kämpfen, sich ja mit ihrem Leben dafür einsetzen. Es sind so viele Menschen auch schon in diesem Krieg gestorben. So viele, gerade auch junge Menschen, die sich Rebellengruppen angeschlossen haben, die vorher Koch, Friseur waren, studiert haben, die jetzt zu den Waffen gegriffen haben und da ja ihr Leben riskieren, eben für Demokratie. Und das versuche ich zu jedem Anlass wieder zu machen. Aber ich glaube, ich komme damit schwer in Deutschland durch, eben weil Kriege, Krisen, ich glaube, die Menschen da schon ein bisschen genug von haben.
Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du von Singapur aus auf die Nachrichtenlage aus Deutschland blickst?
Manchmal, also dass wahrscheinlich für manche Menschen die Region hier sehr weit weg ist. Es dreht sich halt dann doch sehr, sehr viel. Ja, was kommt aus den USA? Trump, Krieg, Ukraine, Israel, Gaza. Und manchmal auch, wenn ich dann höre, worüber sich Menschen in Deutschland aufregen und beschweren, wo ich dann mit dem Blick von hier, wo die Not dann wirklich groß ist, denke, man müsste sich über ganz vieles gar nicht so einen Kopf machen und so aufregen.
Also,
das Leben ist dann doch sehr gut.
Es gibt viele Menschen, die gerne eure Sorgen hätten, sozusagen. Könntest du dir vorstellen, dauerhaft auszuwandern? Und wenn ja, wo würdest du dann leben wollen?
Ja, spannende Frage. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, noch länger im Ausland zu bleiben. Hier in Singapur oder wenn wir ins Ausland geschickt werden, ist es ja so, wir bleiben nicht für immer da, sondern wir rotieren häufig nach im Schnitt so 5, 6 Jahren wieder und gehen zurück nach Deutschland, gehen woanders hin. Und ich könnte mir schon vorstellen, auch nochmal woanders hinzugehen. Dann vielleicht ein bisschen näher an die Heimat. Und wenn es dann wirklich die USA wären oder Großbritannien oder Brüssel, das wären ja alle schon Ecken, die wären näher dran. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dauerhaft irgendwohin auszuwandern, aber vielleicht immer wieder woanders, weil das finde ich total spannend. Wenn ich jetzt überlegen würde, in meinem Berichtsgebiet, wohin würde ich, sagen wir, dauerhaft auswandern, fände ich, glaube ich, Australien ganz attraktiv. Das ist immer schön, ein schönes Lebensgefühl auf jeden Fall. Wobei die Länder auch ihre Tücken haben und da nicht alles so rund läuft, wie man dann vielleicht aus dieser Urlauberperspektive dann auch denkt.
Aber es ist natürlich kulturell schon ein bisschen näher dran als so manches wirklich asiatische Land, ne?
Ja.
Du sagtest das gerade, so ein Korrespondentenjob ist ja zeitlich befristet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr kriegt erst einen 2-Jahres-Vertrag, könnt ihr nochmal verlängern um 3 Jahre. Aber irgendwie so nach 5 Jahren ist Schluss. Und dann müsst ihr auch dort wieder weg. Oder gibt es wirklich die Möglichkeit, lange da zu bleiben? Und warum ist das gewollt, dass so ein Korrespondent, der sich ja wahrscheinlich gerade eingelebt hat, der ein Wahnsinnswissen, Kontakte aufgebaut hat, warum nutzt man das dann nicht? Warum schicken sie euch dann wieder woanders hin oder holen euch wieder nach Hause?
Die Idee dahinter ist, dass einfach Menschen kommen, die sich noch nicht zu sehr dann zu Hause fühlen oder noch ganz neugierig auf alles schauen. Wie wenn ich sage, oh, schon wieder über den super top öffentlichen Nahverkehr oder begrünte Gebäude. Wo dann jemand, der hier neu herkommt, das merke ich auch bei jeder Vertretung, die hierher kommt, die sagt, wow, hast du das schon gesehen und so. Die sind natürlich noch mal viel neugieriger, noch erstaunter als jemand, der dann halt viele, viele Jahre einfach hier ist. Aber klar, man muss sich die Kontakte wieder neu aufbauen. Aber wir geben auch eben ja ganz viel weiter. Also es ist ja auch Wissen, das dann im Studio bleibt. Kontakte, die es gibt, die man dann an den nächsten Kollegen, die Kollegin weitergibt.
Wie geht's bei dir weiter? Wie lange bleibst du noch in Singapur?
Ich bleibe vermutlich noch 2 Jahre in Singapur. Genau, weil ich jetzt raus war eine Weile mit der Geburt unseres Sohnes, mit meiner Elternzeit, die ich hier machen konnte, was toll war. Die Zeit würde ich einfach gerne hinten dran hängen und noch einige Reisen machen.
Ah, okay. Also das geht. Heißt auch, du machst dir im Moment noch keine Gedanken, was danach kommt? Oder wie muss man sich da frühzeitig kümmern? Weil befristeter Vertrag heißt ja wahrscheinlich auch, du fällst nicht zurück in irgendeinen angenehmen Job in Hamburg, sondern der Job endet dann einfach, oder?
genau, der Job hier endet und dann muss ich in Hamburg gucken, was mache ich dann? Genau, dadurch, dass ich jetzt so schaue auf noch 2 Jahre hier, mache ich mir tatsächlich noch keine Gedanken. Das schiebe ich noch so ein bisschen weg von mir. Aber ja, ich glaube, so ein Jahr vorher, wenn es dann wirklich zurückgeht und dann wieder man auch mit der Umzugsfirma spricht, den Container packt, der dann ja aufs Schiff kommt und wieder zurück mit umzieht. Das ist ja auch wirklich immer ein großer Akt irgendwie, diese ganze, ja, das Umherziehen. Da muss ich mir dann mal Gedanken machen und mal mit den Kolleginnen und Kollegen in Hamburg sprechen, was denn da spannend wäre und was sich da auch verändert hat. Das ist dann die Jahre, da hat sich auch wahnsinnig viel getan. Mhm.
Jennifer, die Zeit verfliegt. Hier ist gleich Mittag, du musst gleich ins Bettchen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viel Spannendes erzählt hast und wünsche dir alles Gute, sowohl privat mit deiner jungen kleinen Familie als auch im Beruf.
Vielen Dank dir.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht.
Liebe Grüße nach Singapur. Bis dann.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.